In dieser Veranstaltung nun geht es um die Rolle der Medien im rassistischen Normalzustand, die Ermittlungen in den Jahren vor der Aufdeckung der NSU waren rassistisch geprägt, das kann man so sagen. Und auch die Medien folgten diesem rassistischen Bild. Die Berichterstattung war äußerst diskriminierend und auch rassistisch, genau. Auf der anderen Seite derselben Medaille haben wir dann nach Aufdeckung der NSU eine Berichterstattung, die sich orientiert und die mehr von diesen Einzeltätern erzählt, von dem Trio und der Mitläuferin. Und hier in Bezug auf Beate Zschäpe genderspezifische Stereotypen manifestiert. Und diese beiden Aspekte wollen wir in dieser Veranstaltung genauer beleuchten und dafür sensibilisieren, dass diese Art Berichterstattung nicht erst mit dem NSU-Morden aufgekommen ist, sondern dass sie uns oft und täglich und oft unbemerkt in der allgemeinen Medienlandschaft begegnet. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Ich begrüße beide ganz herzlich. Zum einen Charlie Barhut. Er ist Mitglied und Beisitzender des Vereins Neue Deutsche Medienmacher und wird uns in Wort und Bild etwas zur rassistischen Berichterstattung erzählen. Und Rena Kenzo als Gründungsmitglied des Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus. Sie wird uns etwas im zweiten Teil dieser Veranstaltung zu Beate Zschäpe und den Gender-Stereotypen erzählen. Zum Ablauf kurz hatte ich mir vorgestellt, dass Verständnisfragen gleich nach den einzelnen Blöcken gestellt werden und inhaltlich weitergehende, tiefergehende Fragen und Ergänzungen von eurer Seite gerne im Anschluss. Dann können wir darüber möglicherweise in eine Diskussion einsteigen. Raum dafür ist auf jeden Fall vorhanden. Gut, beginnen wir mit Shadi. Und bevor du mit deinem Vortrag beginnst, sagst du bitte noch etwas zu eurem Verein, wer ihr seid und was eure Ziele sind.
Dann erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und die Neuen Deutschen Medienmacher, das ist ein Verein von Journalisten mit Migrationsgeschichte. Die meisten waren zur Migrationsgeschichte, es gibt aber auch einige, die keine Migrationsgeschichte haben. Das Ganze begann vor 5 Jahren ungefähr in einer Kneipe, wie die besten Ideen entstehen, über ein Gläschen Wein und dem einen oder anderen Wodka vielleicht. Und die Gründungsmitglieder haben sich damals gedacht, Mensch, die Berichterstattung in Deutschland ist doch relativ wenig vielfältig, was machen wir denn da? Und dann begann die Idee eines Vereins, der sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen, in deutschen Medien hauptsächlich, aber mittlerweile arbeiten wir auch auf europäischer Ebene mit anderen Vereinen zusammen, die in anderen Ländern ähnliche Ansätze verfolgen wie wir. Ich bin seit 2 Jahren im Vorstand und durfte gerade ein bisschen Karrieresprung nach oben machen, bin mittlerweile der zweite Vorsitzende. Ja, und wenn ihr Fragen habt während des Vortrags, schreibt euch das auf oder behaltet es im Sinn. Ich glaube, wir werden anschließend, macht es mehr Sinn, wenn wir das vielleicht dann wirklich in einer Diskussion besprechen, anstatt Fragen zwischendurch zu stellen und zu lösen. Okay, also wir haben, ihr seht es ganz, ganz deutlich, die Dönermorde, das ist so einer der Begriffe gewesen, der in den letzten Jahren am meisten Unwesen getrieben hat, aber es gibt auch ganz viele andere Begriffe, die teilweise noch viel unterschwelliger Unwesen getrieben haben und sich im Wortschatz der Mehrheitsbevölkerung, aber eben auch im Wortschatz von Journalisten mit und ohne Migrationsgeschichte festgesetzt haben. Also damit würde ich gerne anfangen. Die Spur der Dönermorde führt zu grauen Wölfen, das ist aus dem Spiegel von 2011, bei Ermittlungen zu den sogenannten Dönermorden, denen von 2001 bis 2006 8 türkische und ein griechischer Kleinhändler zum Opfer fielen, stießen Fahnder immer wieder auf eine rechtsnationalistische türkische Allianz. Die Nürnberger Mordermittler, die das Verfahren leiten, glauben dagegen an einen Einzeltäter, und der wegen seines Hasses auf Türken tötet. Es ist kein Wort davon in dem Text, dass 2 der Opfer die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Nächste Seite. Rechtsextreme sollen Dönermorde begangen haben. Die rechtsextremen mutmaßlichen Mörder einer Heilbronner Polizistin sind womöglich auch für die Dönerbudenmorde verantwortlich. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, und auch hier wieder ein inhaltlicher Fehler. Nur zwei der Opfer wurden in einem Imbiss getötet. Und aus der Berliner Zeitung, die eigentlich eher eine linksliberale Zeitung ist, heißt das Rechtsextremismus im Osten, das braune Erbe der DDR, Ostdeutschland hat ein Problem mit dem Rechtsextremismus, Wissenschaftler finden dafür ein Erklärungssystem der DDR. Bis heute lehnen Bürger im Osten stärker als im Westen Ausländer ab. Außerdem gäbe es im Osten mehr autoritäres Denken. Und auch hier wieder ein inhaltlicher Fehler. Es geht in dem Kontext nicht ausschließlich um Ausländer, sondern es geht um Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die nicht so autochton deutsch aussehen, nicht so klassisch deutsch ausschauen. Blond, blaue Augen. In Offenbach, der Stadt mit den meisten Ausländern, gibt es ein besonderes Kita-Projekt. Das ist auf der FAZ. Und das ist ein anderes Beispiel, wie sich Ressentiments im Kopf festsetzen können. Offenbach ist die Stadt in Deutschland mit den meisten Ausländern. Mehr als 140 verschiedene Nationalitäten haben sie mit und ohne deutschen Pass, machen sie etwa 45% der Bevölkerung aus. Wem fällt der Fehler auf? Wir werden jetzt interaktiv. Einmal melden, bitte. Da hinten die Dame.
Ausländer mit deutschem Pass.
Dankeschön. Sie können lesen. Okay. Das ist ein anderes Beispiel, wie sich Rassismus in den Medien bewegt und wie er sich an sehr, sehr omnipotenter Stelle bewegt. Das hier ist aus dem Spiegel. Papa ist mein Vater, heißt es, ist das Interview mit dem damaligen Vizekanzler Philipp Rösler, auch als Fipsi Rösler bekannt. Der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Philipp Rösler über sein Leben als Adoptivkind, den Umgang mit Ausländern in Deutschland und die Probleme vieler Asiaten beim Alkoholgenuss. Wie viele Ressentiments finden sich in diesen paar Zeilen?
27.
Geschätzt, gefühlt noch ein paar mehr wahrscheinlich. Okay. Es geht weiter. Die Frage an den Herrn Minister. Sie sind in Vietnam geboren, mit 9 Monaten wurden Sie von deutschen Eltern adoptiert. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie anders aussehen als deutsche Kinder? Das, was diese Frage suggeriert, ist, dass deutsche Kinder ein ganz bestimmtes Aussehen haben. Das heißt, sie dürfen weder schwarz sein, noch dürfen sie asiatische Züge haben, sie dürfen keine schwarzen Haare haben oder sonst irgendwie südländisch aussehen. Ich habe einen deutschen Pass. Man mag es kaum glauben. Die nächste Frage. Konnten Sie sich als Teenager vorstellen, mit Ihrem Aussehen einmal Vizekanzler der Bundesrepublik zu werden? Ich merke schon, wir haben ja relativ wenig Spiegelleser, oder? Wenn Sie heute Filme über den Vietnamkrieg sehen, auf welcher Seite stehen Sie dann? Ich stelle mir gerade vor, dass ein britischer Journalist Angela Merkel fragt, wenn Sie Filme aus dem Zweiten Weltkrieg sehen, auf welcher Seite stehen Sie dann? Asiaten gelten in Deutschland als besonders gut integriert. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Das ist ein Beispiel, wie man auf jeden Fall eine Seite aufmachen sollte mit Bildgestaltung, möglichst wenig Ressentiments beinhalten. Was wir sehen, ist eine komplett verhüllte Frau, die den Kopf natürlich gesenkt hat. Sie ist in Schwarz gekleidet, um sie herum ist alles voller Schleier und es ist alles ein bisschen unscharf. Es bewegt sich irgendwie in eine falsche Richtung und dann natürlich in Grün. Der Spiegel ist berühmt dafür, dass er grüne Überschriften schreibt. Da hat keiner gelacht, das versteht vielleicht keiner. Grün, Islam, klickt's? Okay. Allahs rechtlose Töchter, muslimische Frauen in Deutschland. Das nächste Beispiel. Das ist ein Beispiel aus der Weltwoche. Das ist eine Zeitschrift aus der Schweiz. Die Roma kommen, Raubzüge in die Schweiz. Und damit es auch allen klar ist, was das bedeutet, nämlich dass die Kleinen schon darauf hingedrillt werden, haben Sie auch das passende Foto dazu gefunden. Das ist eine Kampagne des ehemaligen Ministers, der gerade geschasst worden ist. Friedrich, dankeschön. Das ist meine Freundin Fatima, ich vermisse sie, denn ich erkenne sie nicht mehr. Sie zieht sich immer mehr zurück und wird jeden Tag radikaler. Ich habe Angst, sie ganz zu verlieren, an religiöse Fanatiker und Terrorgruppen. Und wenn es dir so geht wie mir, wende dich an die Beratungsstelle Radikalisierung unter der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse. Das war eine Kampagne, die vor einigen Jahren gestartet wurde und dann relativ schnell wieder gedeckelt wurde. Die Idee war es, dass man Menschen muslimischen Glaubens, bevor sie völlig in den radikalen Strom abdriften, noch auffängt. Und dafür hat man sich gedacht, Mensch, das ist doch super, wenn man dann noch die Familie und die Freunde noch mit reinholt ins Boot, die unterstützen uns dabei. Schöne Idee, grundsätzlich erst einmal, aber ein bisschen doof umgesetzt. Nächste Seite bitte. Das sind so ein paar Beispiele für Klischees. Sie trägt natürlich ein Kopftuch, ist total verschleiert, aber sie lacht immerhin dabei. Dann der Name ist natürlich Fatima, als gäbe es keine anderen Namen für muslimische Frauen. Dann sind Stichworte dabei wie radikal, Angst, religiöse Fanatiker, Terrorgruppen. Die Problematik ist in erster Linie, dass hier im Grunde der Islam in eine Ecke gerückt wird, dass sehr schnell die Verbindung aufkommen kann, dass Muslime automatisch radikal sind, dass jeder, der ein Kopftuch trägt oder jede, die ein Kopftuch trägt, automatisch in die radikale Ecke gehört. Das Internet ist aber relativ lustig und schnell. Das hier ist eine Persiflage. Wer ihn nicht erkennt, das ist der damalige Minister Friedrich. Das ist unser Sohn Hans-Peter, wir vermissen ihn, denn wir erkennen ihn nicht wieder. Er geht immer mehr in die Öffentlichkeit und wird jeden Tag dämlicher. Wir haben Angst, ihn ganz zu verlieren, an den Altersschwachsinn. Und wenn es Ihnen so geht wie uns, wenden Sie sich bitte an die Beratungsstelle Radikalisierung. Das ist ein lustiges Beispiel, es gibt aber auch ernsthaftere Beispiele. Das hier ist Enver Şimşek, er war das erste Opfer der NSU. Wir vermissen ihn und haben Angst, dass Behörden weiteres Beweismaterial vernichten und die Aufklärung verhindern. Wir haben Angst vor weiteren rassistischen Angriffen, weil Angst vor Muslimen und Fremden immer noch gezielt geschürt wird. Nochmal zwei zurück, bitte. Genau, und das ist nämlich das, was Kritiker dem Friedrich und seiner Staff damals vorgeworfen haben, dass nämlich auf diese Art und Weise tatsächlich Ressentiments und Feindschaft gegen Muslime geschürt wird, weil es einfach wenig differenziert ist. Das hier ist eine Statistik, die im Auftrag von RTL durch Forsa durchgeführt wurde. Und zwar 48% der Bundesbürger beurteilen die Darstellung von Menschen mit ausländischer Herkunft in Medien als klischeehaft. Das ist also fast jeder Zweite. Ich würde euch gerne eine andere Zahl gegenüberstellen. Und zwar, es gibt in Deutschland ungefähr 20% Menschen mit ausländischen Wurzeln, mit ausländischer Herkunft. Es gibt in den journalistischen Betrieben, in den Medienbetrieben, wenn man ganz, ganz konservative oder also ganz freundliche Schätzungen nimmt, dann sind es ungefähr 2 bis maximal 3% der Redakteure und Redakteurinnen, die in den Stuben sitzen, die selber Migrationsgeschichte haben. Das heißt, dass es keine Spiegelung dessen gibt in den Redaktionsstuben, die Realität in der Bevölkerung wiedergeben würde. Und dadurch erklären wir uns als Neue Deutsche Medienmacher beispielsweise auch, warum es so wahnsinnig schwierig ist, bestimmte Klischees aus den Medien herauszuholen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir beispielsweise jeden Fünften in der Redaktionsstube hätten, der irgendeine Art Migrationsgeschichte hat, dann gäbe es wahrscheinlich solche Beispiele wie das von der Frau mit dem Spiegel vorhin, kannst du mir mal zurückgehen? Genau, sowas zum Beispiel, das gäbe es dann wahrscheinlich nicht mehr, weil es dann einfach ein Austausch wäre. Es ist oft aber so, und besonders in ländlichen Gebieten ist es so, dass ungefähr 87% der Zeitungsredaktionen, da sitzt nicht ein einziger Mensch mit Migrationsgeschichte drin. Das heißt also, dass Ressentiments, die in den Köpfen stecken, dass die relativ ungehindert einfach rausgehen können. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Hier nach vorne bitte. Genau, und die Motive dafür haben wir mal gegliedert. Das eine ist gut gemeint, schlecht formuliert. Das andere ist fahrlässig und das dritte ist eine bewusste Provokation und das vierte, das sind dann Überzeugungstäter, die wirklich einfach eine rechtsradikale, eine extremistische oder vielleicht auch eine rassistische, eine offensichtlich rassistische Einstellung haben. Genau, eine differenzierte Wortwahl ist gar nicht so einfach, das haben wir bei den Medienmachern auch festgestellt, weil irgendwann ist unserer damaligen Vorsitzenden aufgefallen, so, Moment mal, wir benutzen doch auch alle diesen Begriff der Dönermorde. Es ist ja nicht so, dass wir davon freigesprochen werden. Sondern wir nehmen auch das an, was gerade läuft. Ja, es ist nicht so, dass Journalisten jetzt die totalen Übermenschen werden, wenn sie Migrationsgeschichte haben und erst recht, dann machen sie überhaupt keine Fehler mehr. Sondern wir machen im Grunde genau die gleichen Fehler wie alle anderen auch. Und was uns vielleicht so ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Kollegen, die autochthon deutsch sind, ist, dass wir selber einfach immer wieder in solchen Situationen hineinkommen, in denen wir halt selber spüren, was es bedeutet. Und das ist einfach ein Unterschied, der vielen Kollegen, oder die viele autochthon deutsche Kollegen erst einmal lernen müssen. Und dazu gehört erstmal eine Bereitschaft. Und die Bereitschaft, die sehen wir eigentlich bei den meisten Kollegen, aber es fehlt halt einfach eine Entwicklung. Und also vor 10 Jahren, wenn ich das vielleicht als Beispiel mal nennen darf, vor 10 Jahren, da galt ich einfach als Ausländer. Ob ich einen deutschen Pass hatte oder nicht, war völlig schnuppe. Ich hatte schwarze Haare, damit war ich ein Ausländer. Vor 5 Jahren war ich immerhin schon Migrant. Heute bin ich Mensch mit Migrationshintergrund. Und auch das wird sich irgendwann ändern. Es gibt zum Beispiel Begriffe wie die neuen Deutschen. Das ist gerade so ein bisschen im Kommen. Ja? Das heißt, wir sind gerade in einem Prozess und wir probieren alle im Grunde ein bisschen aus. Und jeder, der sich damit beschäftigt, wird zum Multiplikator. Das heißt, wenn ihr heute irgendwann rausgeht und dann sagt, oh, interessant, es gibt da die neuen Deutschen, ja, dann nehmt ihr teil an diesem Prozess. Und es gibt ein paar, die das ein bisschen radikaler sehen. Ich gehöre eher zu denen, die das wirklich als einen Prozess sehen, der viel Zeit braucht, eventuell Generationen, um das irgendwann aus den Köpfen rauszubekommen. Wir sind in Deutschland einfach in der Situation, dass wir wirklich erst vor 10 Jahren vielleicht angefangen haben mit diesem Thema, dass es in den Medien bewusst wahrgenommen wird. Das ist momentan, wenn man das vergleicht mit anderen Staaten wie den Niederlanden oder den USA oder UK zum Beispiel, dann ist es einfach ein völlig anderer Status. Aber wir sind auf dem Weg dahin und dazu gehört zum Beispiel nämlich, dass man anfängt, sich über differenzierte Wortwahl Gedanken zu machen. Und das führt dann hoffentlich irgendwann zu diskriminierungsfreier Sprache und die kann folgendermaßen aussehen: Wenn ich sage Türke oder Ausländer, dann ist damit eigentlich nicht, ist damit eigentlich jemand gemeint, der aus der Türkei kommt, der einen türkischen Pass hat, dann ist damit aber nicht gemeint, dass ich jemanden mit einem deutschen Pass anspreche, dessen Eltern vielleicht aus der Türkei kommen. Das ist so eine kleine Unterscheidung, das heißt, ich schaue mir an, was ist halt die tatsächliche Staatsbürgerschaft. Daran angeschlossen sind dann die Beispiele Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit. Das heißt, oft wird der Begriff ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich benutzt in Bezug auf Menschen, die Migrationsgeschichte haben. Was aber eigentlich dahinter steht, das ist dann oft Rassismus. Das heißt, wenn ich jetzt in die falsche Straße einbiege, irgendwo im Osten vielleicht passiert mir das auch in Hamburg, ich weiß es nicht, gibt es ja auch so Ecken? Bestimmt. Okay, vielleicht. Und ich werde da angemacht oder verprügelt oder was auch immer, dann wird es in der Regel in den Medien dargestellt als Ausländerfeindlichkeit oder als Fremdenfeindlichkeit. Ich lebe aber, seit ich ganz klein bin, hier in Deutschland, ich habe einen deutschen Pass, das ist der einzige, den ich habe. Und ich bin hier deutsch sozialisiert worden, ich habe deutsche Freunde und alles. Aber es ist immer noch die Idee, oh, der hat schwarze Haare, der ist nicht so richtig deutsch. Okay? Und da fangen wir an zu differenzieren. Das ist so ein ganz langsamer Prozess, der wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Das war's schon. Okay, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Shadi. Das war schon mal sehr interessant und informativ. Kommen wir zum zweiten Teil mit Rena Kenzo. Rena, erzähl uns bitte auch erstmal, bevor du beginnst, kurz etwas über das Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus.
Ja, hallo erstmal. Also das Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus wurde 2000 gegründet. Seit 14 Jahren beschäftigen wir uns besonders mit den Mädchen und den Frauen in der rechten Szene. Also wir recherchieren, wir dokumentieren, wir publizieren und halten vor allen Dingen Vorträge zu dem Thema. Speziell auch im pädagogischen Bereich, also dass wir jetzt in Schulen gehen und Workshops und Schulungsveranstaltungen sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für das Lehrpersonal und für Multiplikatoren. Wir haben vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, das heißt Braune Schwestern, und die meisten Termine von uns werden auch auf der Homepage veröffentlicht, die ihr im Internet gut finden könnt. Der Grund damals, dass wir uns gegründet haben, war, dass wir damals schon kritisiert haben, also dass die Aktivitäten von rechten Mädchen und Frauen zu wenig wahrgenommen werden und auch in der Antifa-Szene zu wenig dokumentiert werden, also auch in den Medien von der Antifa-Szene, sage ich jetzt mal, oder in den Archiven. Und wir einfach dem was entgegensetzen wollen und wollten und uns eben dazu gebündelt haben halt.
Gut, rufen wir uns nochmal die Berichterstattung in der ersten Zeit nach Aufdeckung der NSU, jetzt speziell zu Beate Zschäpe in Erinnerung. Da habe ich ein paar Zitate, du vielleicht auch noch, im Mopo Berliner Kurier, die Braut des Bösen, eiskalte Killerbraut. Oder ein Bildzitat, Nazi-Braut galt als heißer Feger, ein Zitat, was wir oft genug gehört haben und ihr wahrscheinlich ähnlich wie ich zum Kotzen satt habt. aber auch in seriösen Medien wie die FR, zum Beispiel am 14.11.2011, können wir so eine Verharmlosung lesen wie, ich zitiere jetzt, war eine der wenigen aktiven Frauen in der rechtsextremen Szene. Sie soll sich politisch kaum engagiert haben. Kannst du die Berichterstattung beschreiben, die sich und die Entwicklung, die sich darin aufzeigte, je mehr über den NSU und über die Rolle von Beate Zschäpe öffentlich wurde?
Also besonders das letzte Zitat finde ich ganz schön, weil es dann eben zeigt, dass es ein Nichtwissen gibt bei den Medienschaffenden, wenn sie eben sagen, dass es nur ganz wenige aktive Frauen gibt in der rechten Szene und dass sie schon gleich sagen, sie war politisch kaum engagiert, das schließt sich ja eigentlich schon mal aus. Diese Zitate habe ich auch hier nochmal zusammengefasst. Festzustellen ist, dass sich die Aussagen auch oft mit sexuellen und körperlichen Attributen kombinieren. Also es wird mit so einem sexistischen Blick auf sie geguckt. Auch die Bilder, ich habe jetzt keine mitgebracht, aber vielleicht erinnert ihr euch die noch, da wo sie mit zerwühltem Haar auf einer Couch zu sehen war und also immer sehr oder eben feminin zurechtgemacht war oder also eben so ihre Haare wurden betont und ihre Aufmachung halt generell. Und das war besonders in der ersten Zeit in den Berichten hervorstechend. Es gab sogar Artikel, wer besorgt ihr die Kleidung oder wer besorgt ihr die Schminke. Das weitete sich auch auf die Anwältin, also ob die in welcher Absatzhöhe ihre Schuhe waren, wie kurz das Kleid war und war sie so gekleidet, dann wurde es so ausgelegt und hatte sie einen Hosenanzug an, wurde es so ausgelegt und hatte sie eben femininere Kleidung an oder ein Poloshirt, dann wurde es eben auch anders ausgelegt. Also anders als bei den Männern, da wurde eigentlich, ist mir jedenfalls nicht in Erinnerung, nie, also da wurde nicht so auf die Kleidung eingegangen, was die dann täglich anhaben oder welchen Schmuck die tragen oder welche Tattoos, also das war da nebensächlich gewesen.
Also das ist dann quasi der Normalzustand. Und was kritisierst du oder was kritisiert ihr als Forschungsnetzwerk daran?
Also nach den ersten Berichten haben wir schnell einen offenen Brief damals verfasst, also Dr. Michaela Köttig und ich habe den erstmal unterschrieben, also für das ganze Netzwerk. Und wir wollten kritisieren, also dass Beate Zschäpe eben durch diese Medienberichterstattung dass diese Medienberichterstattung angeknüpft hat an bereits bestehenden gesellschaftlichen Klischees. Also dass Frauen generell eben friedfertig sind, sie sind gewaltablehnend, sozial, umsorgend und sowieso generell unpolitisch halt. Und diese Botschaften, die in den Medienberichten waren, die hatten auch noch diese parallele Abwertung von frauentypischen Aktivitäten, also die, wie es Beate Zschäpe ja auf alle Fälle getan hat, also dass sie die Infrastruktur bereitgestellt hat, dass sie die Finanzen geführt hat, dass sie letztendlich die Bekennervideos verteilt hat, dass sie diese unverfängliche Fassade im Untergrund immerhin über Jahre und an mehreren Wohnorten aufrechterhalten hat. Und das wird eben als weniger wichtig gekennzeichnet, obwohl es aber ganz und sehr wichtig war für diese Gruppe. Eben immerhin haben sie über Jahre ja untertauchen können. Und ganz eigentlich auch in normalen Kontexten, sie sind in Urlaub gefahren, sie haben Grillfeste mit den Nachbarn gemacht, also sie hatten teilweise Arbeitsverhältnisse. Also das haben sie alles durch und mit Beate Zschäpe eben hinbekommen. Diese Gründe, das hatte ja hier eben mein Vorredner auch schon gesagt, also das sind eben die eigenen Geschlechterklischees im Kopf, die Medienschaffenden haben, dass sie eben gar nicht genug Hintergrundwissen haben über rechte Frauen und Mädchen, dass sie, wenn man so will, eigentlich auch eine Angst haben vor möglicher und tatsächlicher Gewalt von Frauen, dass es die überhaupt geben kann. Das müssten sie ja damit anerkennen, dass eine Frau dazu fähig ist, also sowas mitzutragen, Morde zu begehen, Waffen zu beschaffen, strategisch vorzugehen, die Opfer auszusuchen. Dass sie eben auch, dass es eben in den Köpfen, sogar so von den Medienrezipienten, also auch von den Medienschaffenden, auch so eine gewisse Unvorstellbarkeit gibt. Also dass eben diese Widersprüche auch tatsächlich ja auch da sind, also dass eine Frau Gewalt ausüben kann und dass sie trotzdem nicht Psychopathin ist, ne? Also was ja sonst bei Frauen dann gleich schnell kommt, dass sie psychische Probleme hat und so, oder was weiß ich, Drogen nimmt und so weiter. Und den trotzdem, dass sie aber auch, wie sie ja jetzt im Gericht auch immer deutlich zeigt, weibliche Attribute hat, die sie ja auch pflegt, dieses Klischee mit ihrer Kleidung und langen Haaren, die aber trotzdem nicht diese Aufmerksamkeit in den Berichten verdienen. Und es gibt, was ich eben schon ein bisschen angedeutet habe, eben auch bei den Medienschaffenden, die gerade aus diesen Mainstream-Medien kommen, zu wenig Kenntnisse über die langjährigen Aktivitäten und Funktionären im Rechtsextremismus, im deutschen Rechtsextremismus besonders. Es gab eigentlich nach 1945 eine kontinuierliche rechte Szene, die sich erstmal aus alten Nationalsozialistinnen fortgesetzt hat und auch weiterging über, also die Funktionären, sie wurden nicht so bestraft wie die männlichen Nationalsozialisten. Sie wurden schnell wieder freigelassen. Sie haben verurteilte Nationalsozialisten betreut, in diversen, zum Beispiel in der Stillen Hilfe, also dass sie eben soziale Kontakte, Wohnungen, Berufe wieder besorgt haben. Und das ging daher so weiter, bis die nächste Generation da war, die jetzt ungefähr, sag ich mal, vielleicht so Mitte 40, Ende 40 ist, also die auch schon seit ihrer Jugend, also mit 15, 16 in die Szene kamen und so lange auch schon Erfahrung haben. Und Beate Schippe ist eben noch ein bisschen jünger, aber sie hat sich eben auch für diesen radikalen Weg entschieden. Also durch diese Berichterstattung, die kam auch Beate Schippe zugute natürlich, also weil sie eben dargestellt wurde als Anhängsel der Männer eben, als Betthupferle und dass sie mal die Partner gewechselt hat und sowas alles, das waren dann alles so Nebenschauplätze und Frauen werden dann dadurch auch als unmündige Opfer dargestellt. Was wir auch sehen aus den letzten Jahren bei den Recherchen und bei den Dokumentationen, dass Frauen länger unerkannt bleiben und trotzdem sehr aktiv sind. Sie sind schwerer zu enttarnen. Wenn sie heiraten oder so, sind ihre Namen schwerer nachzuverfolgen. Sie sind oft in sozialen Berufen aktiv. Die damals Skin Girl Front Deutschland hatte sich gefreut, die haben sehr genau die Verfassungsschutzberichte studiert und haben sich eigentlich jedes Jahr gefreut, dass sie da nicht drin erwähnt werden. Frauen müssen viel mehr, sag ich mal, Schaden anrichten oder Straftaten begehen, um überhaupt in die Verfassungsschutzberichte auch namentlich reinzukommen. Es dauert viel länger, bis Frauen dann namentlich genannt werden. Das ist natürlich auch für Recherchen schwieriger, für uns. Aber dass auch dieses NSU-Umfeld, was jetzt noch gar nicht so weit erwähnt wurde, da sind auch sehr viele Frauen. Wir haben da unzählige Namen herausgefunden. Und damit, wenn gesagt wird, Beate Schippe ist eh nicht so wichtig und wir machen jetzt hier einen Prozess, aber sie war eigentlich nur so die Haushälterin und so weiter, werden diese Frauen, deren Namen sie ja zum Beispiel auch für ihre Ausweise benutzt hat oder für Verträge, für Anmietungen und so weiter, diese Frauen stammen ja auch aus der rechten Szene und die werden ja damit auch mitentschuldigt und ihnen wird auch ihr Weg in der rechten Szene abgesprochen. Und die Gemeinschaft Deutscher Frauen ist zum Beispiel eine Initiative, die auch schon 20 Jahre aktiv ist und die eher so eine Eliteorganisation ist und die eben, wo auch keine, ja, wo es sehr schwer ist, reinzukommen und diese besonderen Frauen Strategien oder Organisationsformen, also finden überhaupt keine Beachtung in diesen Mainstream-Medien halt. Durch diese Medienberichterstattung werden eben diese Frauen im Voraus entlastet und vor allen Dingen freuen sich natürlich die Anwältinnen und Anwälte, wenn sie dies dann auch für die Verteidigungsstrategie benutzen können.
Gibt es denn weitere Beispiele? Also Beate Schippe ist ja kein Einzelfall jetzt, wo diese ja, speziell von Seiten der Medien diese Gender-Stereotypen geprägt werden. Hast du da noch mehr Beispiele?
Also nicht nur bei den Medien, es ist generell anscheinend so, auch bei den Gerichten oder bei den, ja, bei diesen Behörden. Zum Beispiel fällt mir ein Fall ein mit Heike Langguth, die also jahrelang in der rechten Szene war und sie gab Science heraus, sie hatte ein Label gegründet, sie hatte einen Musikversand betrieben, sie war Kickboxerin, war auch in der Zeitung hochtätowiert mit Sonnenrad und allen möglichen einschlägigen Symbolen. Und im Prozess gegen ihren damaligen Partner hatte das Gericht, da wurde sie dann eingeladen, da erschien sie dann in einer weißen Bluse Und da wurde dann gesagt, ja, der Mann ist ja mit ihr liiert und sie wird dafür sorgen, dass er aus der rechten Szene aussteigt und also den Weg ins soziale Leben findet und die Kinder sind ja da und es wird alles gut. Also diese Aktivitäten, die sie gemacht hatte, die waren wahrscheinlich dem Gericht anscheinend gar nicht bekannt. Und sie wurde als sozialer Faktor gesehen, dass sie dazu beiträgt, ihn, also den, der auch Funktionär war, aus der Szene rauszuholen, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Im Gegenteil, beide waren stabil da drin.
Trifft das denn nur politische Frauen? Also solche Zuschreibungen?
Ich denke, dass es ein normaler Blick ist in den Mainstream-Medien. Ne? Also das ist ja auch bei, wenn man jetzt die Berichte über Politikerinnen anguckt, über die normalen bürgerlichen Parteien, dann kann man das da auch finden.
Gut, mit einer derartigen Berichterstattung geht so eine Verharmlosung einher. Du hattest schon ein bisschen dazu was gesagt. Kannst du das nochmal konkretisieren? Welche Gefahr siehst du da in dieser Unterschätzung?
Ja, ich habe hier das nochmal aufgeschrieben. Also diese Mainstream-Berichterstattung verfestigt den Gender Gap. Das weibliche Geschlecht wird betont als außergewöhnlich dargestellt. Also das verfestigt auch das Klischee, männliche Rechtsextremisten seien die Norm und die einzigen ernstzunehmenden Kräfte. Es hat aber auch so eine unterschwellige Botschaft, dass Frauen eben nie so aktiv waren und nie so erfolgreich aktiv waren, in Tüdelchen natürlich, wie die Männer. Also das bedeutet eben, ja, also so wie es da steht, also dass Männer immer die Norm sein werden. Und auch wenn man sich jetzt mal generell Bilder anguckt, über nicht nur jetzt über die Prozessberichterstattung, sondern auch wenn es um Rechtsextremismus geht, dann findet man ja immer die gleichen Bilder, also dass da Stiefelnazis sind, die sich schon lange eigentlich oft gar nicht mehr gekleidet sind. Und es sind immer meistens männliche Nazis, also überhaupt nicht, das Zahlenverhältnis spielt das überhaupt nicht mehr wieder. Und es wird also ganz selten mal Frauen gezeigt. Und wenn, dann sind das aber wieder die extremen Frauen, also nicht die aus dem schwarzen Block, sondern eben die mit den langen Röcken, die es natürlich auch gibt, aber die eben auch erstmal nicht militant sind.
Ja, und ich denke letztendlich mit dieser Verharmlosung der Frauenrolle, der Rolle der rechten Frauen geht auch letztendlich eine Verharmlosung derer Taten einher. Ne?
Ja, auf alle Fälle, genau. Ja, das ist das Nächste, also was du eben gesagt hast, durch diese ganzen, ich nenne das jetzt mal unwichtigen Themen, Kosmetik, Bettverhalten, was weiß ich, die intimen Beziehungen, was das Trio da hatte, das lenkt eigentlich von den wichtigen Fragestellungen ab und die zudem unter anderem gehört die Beweisvernichtung durch die Behörden, das Scheitern der Behörden in den ganzen Jahren, die Zuständigkeiten und auch Verantwortlichkeiten der Behörden, die Morde hätten längst verhindert werden können. Und das zeigt natürlich, dass überhaupt nicht die Opferperspektive da ist. Ja.
Du meintest eben schon, dass Beate Zschäpe von dieser Zuschreibung profitiert. Meinst du, ihr ist das auch bewusst, dass sie auch bewusst damit spielt?
Das denke ich schon. Also das ist ja auch eine Strategie von ihren Anwältinnen und Anwälten. Und dann denke ich auch, dass sie tatsächlich auch eine Herausforderung ist, also jetzt zu diskutieren über Frauen in der rechten Szene. Also sie hat ja auch zum Beispiel nicht, was ja sonst der Szene zugeschrieben wird, dass sie kinderreich sein soll und so, das hat sie ja alles nicht. Aber in der rechten Szene gibt es sehr wohl Frauen, die durch eben besondere Aktivitäten dieses ausgleichen dürfen, um trotzdem in der Szene anerkannt werden. Also es gibt auch lesbische Frauen in der Szene und ich sag mal, diese Mängel, die ja eigentlich laut ihrer eigenen Propaganda gar nicht vorkommen dürften, können diese Frauen ausgleichen, indem sie durch besondere Aktivitäten, Verantwortlichkeiten, Gefahrensachen, können sie sich da praktisch hocharbeiten halt. Und das hat Beate Zschäpe, wenn man so will, auch getan. Genau, ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung. Also Frauen treten sehr wohl in den Vordergrund oder aber ja, dadurch, dass sie da sehr wohl Verantwortlichkeiten übernehmen, gibt es auch erweiterte Handlungsoptionen. Es gibt einen größeren Spielraum auch für gemischte Gruppen. Frauen bleiben im Umfeld oft unerkannt, also sie wirken auch so in die Mitte der Gesellschaft, beispielsweise als Erzieherin, Lehrerin im Elternbeirat. Sie sorgen für eine langfristige Stabilisierung in dieser Szene, was man ja beim NSU auch besonders gut sehen kann. Und dieser Mythos der friedfertigen Frau und die Ignoranz auch vieler Forscherinnen und Medien und Polizei etc., ja, dadurch wird eben dieses Gefahrenpotenzial oft übersehen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hätte, dass eine Frau zu so einer Terrorgruppe gehört.
Ja, vielen Dank auch dir.